Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Im französischen Cadarache wird seit bald 20 Jahren an einer Kathedrale der Physik gebaut. ITER, ein Fusionsreaktor, der das Sonnenfeuer bändigen soll und aus der Verschmelzung von Wasserstoffkernen Energie gewinnen. Aber bei ITER herrscht Krisenstimmung, während die Zunft als Ganzes eher in Aufbruchstimmung ist. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Ich bin Christiane Knoll, herzlich willkommen. Fangen wir an mit ITER. Offiziell soll der Betrieb Ende 2025 losgehen, aber das Datum steht noch nicht einmal mehr auf der ITER-Website. Corona war nochmal Sand im Getriebe, aber jetzt gibt es auch noch gravierende technische Probleme. Während das ITER-Council der 35 Mitgliedstaaten gestern und heute um einen neuen Finanz- und Zeitplan ringt, hatte ich heute Mittag Gelegenheit, mit dem ITER-Chefwissenschaftler Alberto Loarte zu sprechen. Was er sagt: Die Baumängel sind keine Kleinigkeit, sondern befinden sich an der Kammer, die den heißen Brennstoff einschließen soll, und an den Kühlkanälen der Magneten. Korrosion und fehlerhafte Schweißnähte im Herz des Reaktors, das klingt nicht gut.
Yes. Yeah, we have to be sure
that ja, wir müssen sicher sein, dass wir das Vakuumgefäß richtig schweißen. Es ist eine der Hauptkomponenten von ITER. Und wenn wir die Kühlung nicht hinkriegen, bekommen wir ein Problem. Diese Magnetspulen müssen sehr kalt sein, um Magnetfelder zu erzeugen, die wir für ITER brauchen. Also, es ist ziemlich wichtig, dass die beiden Probleme gelöst werden.
Was denken Sie, wie lange werden Sie dafür brauchen?
Das kann ich erst Ende des Monats sagen, weil die Verträge mit den Firmen gerade erst verhandelt werden. Aber wir sprechen bei der Reparatur sicher nicht von Wochen, eher von einem oder zwei Jahren.
Nach dem Durchbruch beim konkurrierenden Konzept Laserfusion fließt jetzt plötzlich sehr viel Geld in die Fusionsforschung. Wie überzeugt sind Sie denn noch, dass ITER der richtige Weg ist, für den wir das Geld ausgeben sollten?
ITER hat ein wichtiges Ziel. Es soll die wissenschaftliche und technische Machbarkeit von Fusionsenergie demonstrieren. Es mag andere Projekte geben, die gefördert werden und die wissenschaftliche Machbarkeit zeigen können. Aber da ist ein großer Schritt zwischen Wissenschaft und technischer Machbarkeit. Wenn wir mit Kernfusion Energie erzeugen wollen für die Menschheit, brauchen wir beides. Und da ist ITER einzigartig. Sie müssen zeigen, dass die Gase sich selbst heiß halten können. Sie müssen sie lang genug einschließen. Sie müssen die Wände schützen. Sie müssen zeigen, dass sie das alles immer wieder hinkriegen. Das ist kein Experiment, das sie einmal machen und dann den Nobelpreis bekommen. Die Idee von ITER ist zu zeigen, dass sie das im Routinebetrieb hinkriegen. Wissenschaft und technische Umsetzung. Ohne das kommen sie nicht weiter bei der Fusionsenergie.
And without this you cannot go ahead in fusion energy development.
So, Sie sind also nach wie vor überzeugt von dem Konzept hinter ITER?
Well, yes. I started to work in ITER-related activities many years ago and I'm quite convinced that this is what we have to do.
Ich bin davon überzeugt, dass es das ist, was wir jetzt tun müssen. Klar, das ist erstmal mein Forschungsbereich. Aber es geht auch generell um die Erzeugung von Energie. Dafür muss man ITER jetzt zum Erfolg bringen. Die anderen Ansätze, die aktuell verfolgt werden, können nur Teilaspekte demonstrieren.
Einer dieser Ansätze ist ja die Laserfusion, die im Dezember für Wirbel gesorgt hat. Was denken Sie denn darüber?
Die Laserfusion ist wissenschaftlich sehr interessant. Aber noch einmal, ich kann schwer erkennen, wie Sie damit einen Fusionsreaktor machen sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktionieren wird.
I don't see that way very clear. I'm actually not sure if it is possible.
Alberto Loarte war das, Chefwissenschaftler von ITER, einem gigantischen Reaktor von der Form eines Donuts. Ein Tokamak, in den letzten Jahrzehnten galt er als Königsweg zur Kernfusion. Jetzt aber hat nicht ITER den Durchbruch geliefert, sondern die Laserfusion. Das Rennen ist wieder offen. Welcher Weg liefert uns Fusionsenergie? Das ist die Frage und zugeschaltet ist jetzt mein Kollege Frank Rothelüschen. Frank, was sind das für unterschiedliche Konzepte? Wie sehen die im Einzelnen aus?
Ja, bei allen diesen Konzepten geht es ja darum, Atomkerne, zum Beispiel Wasserstoffkerne, extrem dicht aneinander zu bringen. Nur dann können sie zu einem größeren Kern verschmelzen und Energie freisetzen. Und das Problem dabei ist, um diese Kerne so dicht zusammenzukriegen, braucht es eben extreme Bedingungen, Abermillionen Grad und enorme Drücke. Ja, und dafür hat sich die Forschung mehrere Wege einfallen lassen. Zum einen die Magnetfusion, zu der ITER gehört. Da sperrt man Wasserstoffgas in einen großen Magnetkäfig und macht es mit Mikrowellen so heiß, dass die Kerne verschmelzen können. Das hat in Vergangenheit bei einigen Versuchsreaktoren schon geklappt, aber man konnte damit eben noch keine Energie gewinnen. Und genau das soll ITER im französischen Cadarache schaffen. Aber das wird, wie wir gehört haben, noch ein Weilchen dauern, wohl bis mindestens 2035.
Auch der Wendelstein in Greifswald ist Magnetfusion, aber ist kein Mini-ITER.
Genau, Wendelstein basiert zwar auch auf so einem Magnetkäfig, aber der ist anders geformt als der von ITER. Also bei Wendelstein sind die Spulen so eigenartig verdreht, was für einen späteren Dauerbetrieb von Vorteil sein soll. Das ist ein Konzept, das manche Fachleute mittlerweile interessant finden. Und das gilt erst recht für die Laserfusion. Die kann man sich vorstellen wie eine Wasserstoffbombe im Mini-Format. Da gibt's ein Kügelchen aus gefrorenem Wasserstoff, auf das feuern starke Laserstrahlen und schaffen jene extremen Bedingungen, die es für die Fusion braucht. Da gab es dann im Dezember eben diesen Durchbruch in der Grundlagenforschung, als es ein Laser in Kalifornien erstmal schaffte, so ein Brennstoffkügelchen zu zünden. Und das hat eben für einige Euphorie in der Szene gesorgt.
Wie macht sich die Euphorie jetzt bemerkbar? Was passiert da gerade?
Ja, davon profitieren vor allem die Startups, die sich in letzter Zeit in Sachen Kernfusion gegründet haben. Das sind Firmen, die sagen, ja, wir hätten da so ein paar Ideen, wie man die Kernfusion schneller hinkriegt als bei ITER mit all seinen Schwierigkeiten. Und manche Startups versprechen sogar schon in 10 bis 15 Jahren einen Reaktor. Ja, und diese Startups sind nun überaus erfolgreich darin, Investoren zu gewinnen. Also gerade heute erst kam die Meldung vom Laserfusion-Startup Focused Energy aus Darmstadt. Man habe schon $82 Millionen eingesammelt, also damit dürfte sich erstmal ganz gut forschen lassen. Übrigens profitieren nicht nur diese Laser-Startups von dem Boom, sondern auch die Startups, die es mit der Magnetfusion versuchen. Also da ist eine Menge Betrieb.
Da passt ins Bild, dass Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger heute in Berlin ein Positionspapier zur Fusionsforschung vorgestellt hat. Was steht da drin?
Ja, das ist fast so etwas wie ein Paradigmenwechsel in der Forschungspolitik. Bislang hat die Kernfusion in Sachen Energiewende eigentlich gar keine Rolle gespielt. Das ändert sich nun offenbar. So werden in den nächsten 5 Jahren über die Bundesagentur für Sprunginnovationen bis zu 90 Millionen Euro in die Startups fließen. Davon gibt es in Deutschland mittlerweile 4. Und die Forschungsministerin hat heute sogar noch weitere Gelder angekündigt. Und sie hat sich dafür ausgesprochen, dass die Anlagen künftig nicht mehr dem Atomrecht unterliegen. Und das würde die Forschung durchaus vereinfachen.
Ein roter Teppich für die Forschung, würde ich das mal zusammenfassen. Was ich mich frage, wir haben ja am Anfang von den Problemen bei ITER gehört. Da wird zusätzliches Geld gebraucht. Man hört davon, dass Eurofusion, das europäische Sammelbecken für Fusionsinstitute, den ITER-Nachfolgereaktor Demo vorziehen will. Kann das denn alles klappen?
Ja, die Hoffnung ist wohl, dass künftig verstärkt auch private Gelder an die Forschung fließen, dass also so ein ITER-Nachfolger nicht mehr nur aus Steuergeldern finanziert wird, sondern durch die Wirtschaft und durch Investoren. Aber ja, je länger sich die Sache hinzieht, umso schwieriger könnte das mit der Finanzierung sein. Da ist also langer Atem gefragt, denn dass wir schon in 15 Jahren einen Fusionsreaktor haben, so wie es manche Startup verspricht, das scheint mir eher unwahrscheinlich. Das könnte so eher 20 bis 30 Jahre dauern.
Für Kernfusion fließt viel Geld gerade und die Regulierung soll auch angepasst werden. Danke, Frank Rothelüschen, für die Einordnung. Ja, und während einige nach nicht fossiler Energie für die Zukunft suchen, wollen andere die Treibhausgase der Vergangenheit wieder einfangen. Das geht im Prinzip, indem man Gestein verwittern lässt. Man braucht nur richtig viel Gestein.
Das ist also schon ein richtig großer Aufwand. Wenn wir jetzt unsere heutigen gesamten weltweiten Emissionen kompensieren wollten damit, dann müssten wir 2-mal im Jahr das Matterhorn komplett klein raspeln, also eine Gesteinsmenge des Matterhorns.
Das hat der Kieler Ozeanograf Andreas Oschlies vor ein paar Jahren gesagt, als die Idee erstmals die Runde machte. Und so sieht sie aus, wenn wir Gesteinsmehl ins Meer kippen, dann könnte es deutlich mehr CO2 aufnehmen. Nach Versuchen auf den Kanaren und vor Norwegen haben Kieler und Bremerhavener Forscher die Methode nun erstmals auch in der deutschen Nordsee untersucht. Für den Anfang mit Löschkalk, das Gesteinsmehl wäre dann der nächste Schritt. Thomas Schröder mit einer Reportage von der Nordseeinsel Helgoland.
Morgens gegen 8 steigt langsam die Betriebsamkeit auf dem Steg des Helgoländer Nordhafens. Neue Proben von Experiment Nummer 11 und Nummer 7 werden gerade zur Abfüllstation gebracht. 7. Die Sonne scheint und ein internationales Wissenschaftlerteam wuselt um die 12 kleinen Minimeere herum, die in Wissenschaftssprache Mesokosmos heißen.
Genau, Mesokosmos kann man sich vorstellen wie große Reagenzgläser, so gesehen, die im Meerwasser hängen. Also ein Auftriebsgestell haben, da drin hängt ein Plastiksack, der in diesem Fall 6000 Liter Meerwasser mit der dazugehörigen Organismengemeinschaft einschließt und komplett isoliert vom umgebenden Wasser.
In diesen Minimeeren will Michael Swart vom GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, mit vielen anderen Wissenschaftlern ein Klimaexperiment durchführen. Indem sie unterschiedliche Mengen an Löschkalk in die 12 Mesokosmen geben, wollen sie das Wasser alkalinisieren, also weniger sauer machen und dadurch die CO2-Aufnahme erhöhen.
Für uns ist wichtig, dass dadurch eine Veränderung im pH-Wert, also im Säuregehalt des Wassers, kommen könnte und auch in der Kohlenstoffchemie. Und wir natürlich erstmal untersuchen wollen, funktioniert das erstens und zweitens, welche Effekte hat das natürlich dann auch auf das Ökosystem, was natürlich ein Eingriff ist und potenziell die Organismen, die im Meerwasser leben, auch beeinflussen könnte.
Nimmt das Wasser tatsächlich mehr Kohlendioxid auf, proportional zum zugefügten Löschkalk? Wie kommen winzige Ruderfußkrebse oder Mikroalgen mit dem höheren pH-Wert zurecht? Um diesen Fragen nachzugehen, werden jeden Morgen unzählige Messungen gemacht und Wasserproben abgefüllt.
Ja, das sind unsere Gel-Traps. Das ist quasi einfach nur ein PVC-Rohr, wo eine Petrischale drin ist mit einem Gel, was gerade noch gefroren ist.
Diesen Behälter lässt GEOMAR-Forscher Philipp Süßle nun vorsichtig in einen der Mesokosmen hinein, sodass das vergleichsweise warme Wasser das Gel in der Petrischale langsam zum Tauen bringt.
Und dann können absinkende Partikel, die rieseln dann hier quasi so rein und wir sind halt daran interessiert, weil diese Partikel, wenn die in die Tiefe sinken, bringen die natürlich den Kohlenstoff mit, der vorher an der Oberfläche war, der durch Kleinstalgen vorher fixiert wurde.
Der Vorteil des Gels? Die Partikel kleben nicht zusammen und können so besser nach Arten sortiert werden. Denn gerade weil kleinste Tiere und Pflanzen diese sogenannte Kohlenstoffpumpe in Gang halten, schauen die Forscher ganz genau hin. Wie verändert sich die Menge und Zusammensetzung der winzigen Algen und Tiere im Wasser? Aber auch, wie viel Sauerstoff wird veratmet, wie viel Nährstoffe werden verbraucht? Denn sicher ist, kleinste Veränderungen in diesen winzigen Klimarettungsmaschinen könnten sich bei echten größeren Experimenten im Meer schnell potenzieren. Als Michael Swart erfährt, dass bei Mesokosmos Nummer 3 ein ungewöhnlich hoher Salzgehalt am Morgen gemessen wurde, schaut ein Taucher gleich nach dem Rechten.
Das mag teilweise an den Sensoren liegen, dass da einfach vielleicht ein kurzer Messfehler war. Kann aber auch auf ein Loch im Mesokosmos-Sack hindeuten. Und um sicher zu gehen, schaut Carsten jetzt gerade einmal.
Hast du jetzt irgendwas gesehen da unten?
Leider nicht, nee, wir können nichts finden so richtig.
Während der Taucher noch einmal um den Mesokosmos 3 herumschwimmt, sind die ersten Proben schon auf dem Weg ins Labor auf der anderen Hafenseite. Vieles wird erst in den Heimatlaboren im Kieler GEOMAR oder am Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut ausgewertet werden. Aber Vorarbeit gibt es hier mehr als genug. Unzählige surrende Apparate filtern alles aus den Proben heraus. Tierchen, Algen, Ausscheidungen. Später wird das gefilterte Material genau gewogen. Wie viel Kohlenstoff, wie viel Stickstoff, Phosphat oder Silikat enthalten sie? Philipp Süßle muss die kleinen, daumennagelgroßen Filterkuchen mit einer Pinzette verpacken und in eine Matrix sortieren, die ein bisschen an das Schlachtfeld vom Schiffe versenken erinnert.
Dann habe ich hier ein kleines Zinnschiffchen, das muss man so ein bisschen vorbereiten, damit der Filter nachher auch reinpasst. Und dann falte ich den einfach in so kleine, erst in die Hälfte, in ein Viertel, quasi wie so ein kleines Pizzastückchen und dann noch einmal. Und dann muss man den hier gut festhalten, zudrücken und dann einfach verschließen ist. Das kleine Zinnschiffchen hier.
Viel Fleißarbeit für einen einzigen Datenpunkt. Zumal die Analyse ja noch aussteht. Ein Trend zeichnet sich allerdings schon während der Versuche im April ab. Durch den Löschkalk war die Algenblüte in den Mesokosmen verzögert, um bis zu 2 Wochen. Das dürfte, so vermutet Martin Börsmer vom Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung, den winzigen Tierchen im Wasser zu schaffen machen.
Und es kann durchaus sein, dass durch diese Verzögerung der Blüte dass Zooplankton natürlich ein Problem hat, weil die hatten de facto 2 Wochen nichts zu essen.
In den Mesokosmen mit der höchsten Kalkzugabe fanden die Forscher so gut wie gar kein Zooplankton mehr. Auch wenn hier bewusst Extremszenarien durchgespielt werden, zeigen diese ersten Ergebnisse bereits, dass die Alkalisierung des Meeres ein vielleicht mächtiges Werkzeug ist, um Treibhausgas aus der Atmosphäre zu ziehen. Die Nebenwirkungen für die Meeresbewohner aber sind bisher kaum überschaubar. Der Leiter der Studie, der Geomar-Forscher Ulf Riebesell, blickt daher mit Sorge auf Unternehmen wie Planetary Technologies, das in Kanada ab Herbst täglich 5 Tonnen säurebindende Salze in das Meer einbringen und langfristig dadurch 1 Milliarde Tonnen Kohlendioxid im Ozean speichern will. Ob das gelingt, sei fraglich und die Folgen bisher kaum überschaubar.
Thomas Schröder war das über die Idee, mit Gesteinsmehl mehr CO2 im Meer zu binden. Die ersten Versuche laufen. Bei Korrektiv heißt der Faktencheck, bei der Tagesschau Faktenfinder. Entlarven und richtigstellen wollen beide Falschinformation und Desinformation. Aber bringt das wirklich was? Eine Studie der Universität Pennsylvania im Fachmagazin Nature Human Behavior meint, im Durchschnitt verfehlt die Korrektur das sogenannte Debunking, sein Ziel. Im Studio ist jetzt meine Kollegin Marie Zinkern. Marie, du hast dir das mal genauer angeschaut. Können wir uns Korrekturen von falschen Informationen in Zukunft also sparen?
Also so würde ich das jetzt nicht sagen. Vielleicht zur Einordnung erstmal. Die Forscherinnen haben eine Meta-Analyse gemacht, also frühere Forschungsarbeiten zusammengefasst. Das waren 74 Experimente mit insgesamt 60.000 TeilnehmerInnen. Und das Ergebnis war eben, dass auch nachdem eine falsche Info entlarvt wurde, die Menschen das immer noch glauben, im Durchschnitt. Und das ist auch deshalb bemerkenswert, weil eben frühere Studien sagen, dass Debunking von Desinformation zu einem politischen Ereignis zum Beispiel gut funktioniert. Aber der Artikel sagt eben auch, dass bei bestimmten Falschinformationen das besser funktioniert als bei anderen.
Das schauen wir uns dann doch mal genauer an. Welche Art von Falschinformation kann man korrigieren? Also bei welcher Art ist eine Korrektur effektiv?
Also am effektivsten ist es, wenn die Falschinformation oder Desinformation negative Emotionen hervorruft und die Korrektur positivere. Ich sage hier beides, Falschinformation und Desinformation, obwohl man das nicht synonym verwenden kann, aber in der Studie wird da nicht unterschieden zwischen aus Versehen gestreuter Information oder mit Absicht.
Das mit den negativen Emotionen, hast du da ein Beispiel?
Ja, nehmen wir zum Beispiel die Information, Insekten zu essen würde Krebs verursachen. Das ist ja eine negative Information, die verursacht Angst und das ist vergleichsweise einfach zu debunken, weil Menschen eben gerne an Dinge glauben, die ihnen ein gutes Gefühl geben. Aber wenn jetzt die negative Falschinformation polarisiert, also zum Beispiel die Corona-Impfung macht unfruchtbar, dann ist es wieder schwierig. Und wenn das debunken entgegen meiner Ideologie geht, also wenn ich jetzt zum Beispiel Impfgegnerin bin, dann ist es auch schwierig. Auch entscheidend ist, dass die Korrektur detailliert ist, also dass ich detailliert erkläre, warum es falsch ist.
Was kann ich alternativ machen, wenn das in solchen Fällen nicht funktioniert? Welche anderen Strategien gibt's?
Also es gibt die Strategie generell, Menschen zu einem Thema zu bilden, bei dem es viel Desinformation gibt, zum Beispiel zur Impfung, oder Menschen Strategien an die Hand zu geben, wie sie Desinformation erkennen, also Manipulationsstrategien aufdecken, wie Panikmache zum Beispiel. Und das nennt man Pre-Bunking. Das heißt, ich will Menschen Strategien an die Hand geben, wie sie Desinformation generell erkennen, unabhängig vom Thema.
Marie Zinkern war das über den Wert von Faktenchecks. Und hier geht es weiter mit den Meldungen und Lucian Haas.
In Frankreich sind kunstvolle Spuren von Neandertalern entdeckt worden. Es handelt sich um hunderte von Streifen, Punkten und Wellenlinien, die in die Wand einer Höhle im Loiretal geritzt sind. Ein internationales Forschungsteam hat die Ritzungen analysiert und auf ein Alter von mehr als 57.000 Jahren datiert. Damals lebten noch keine modernen Menschen in der Region. Wie die Forschenden im Fachjournal PLOS ONE schreiben, handelt es sich um die älteste bekannte Höhlenkunst von Neandertalern. Vermutlich kratzten diese einfach mit den Fingern über die relativ weiche Tuffsteinoberfläche der Höhlenwand und hinterließen so bleibende Spuren.
Das Y-Chromosom macht manche Krebsarten für Männer gefährlicher.
Statistiken zeigen, dass zum Beispiel Blasenkrebs und Darmkrebs bei Männern häufiger aggressiv verläuft als bei Frauen. 2 Studien im Fachmagazin Nature liefern neue Hinweise darauf, warum das so ist. Die erste Studie zeigt, dass bei Männern mit zunehmendem Alter in einigen Zellen das gesamte Y-Chromosom verloren geht. Dadurch erhöht sich das Risiko, an aggressiven Blasenkrebs zu erkranken. Laut der zweiten Studie führt ein bestimmtes Gen auf dem Y-Chromosom dazu, dass manche Darmtumoren leichter in andere Körperteile streuen können. Insgesamt lässt sich daraus ableiten, geschlechtsspezifische Unterschiede im Krebsrisiko sind nicht nur auf den Lebensstil zurückzuführen, sie haben auch eine genetische Komponente.
Kleine Fadenwürmer können springen.
Dabei setzen sie allerdings nicht auf Muskelkraft, sondern auf einen besonderen Trick. Um in die Luft zu gelangen, nutzen sie elektrostatische Kräfte. Dahinter steckt der gleiche Effekt, der uns die Haare zu Berge stehen lässt, wenn wir einen durch Reibung aufgeladenen Luftballon darüber halten. Japanische Forscher haben herausgefunden, dass Fadenwürmer der Art Caenorhabditis elegans Elektrostatik wahrnehmen können. In Experimenten reckten sich die Würmer gezielt nach oben, um elektrische Anziehungskräfte für Sprünge und Ortswechsel zu nutzen. Das scheint auch in der Natur zu passieren. Fadenwürmer können so zum Beispiel auf die Körper von Hummeln gelangen, als eine Art Anhalter. Dieses Verhalten dient ihrer Verbreitung.
Weltraumreisen schwächen das Immunsystem.
Längere Aufenthalte in der Schwerelosigkeit verändern die Aktivität bestimmter Gene, die an Immunreaktionen beteiligt sind. Dadurch werden Astronauten anfälliger für Infektionen. Kehren sie zur Erde zurück, normalisiert sich ihr Immunsystem allerdings wieder. Innerhalb weniger Wochen. Das berichten Forschende aus Kanada in der Fachzeitschrift Frontiers in Immunology. Sie untersuchten die Genaktivität in den weißen Blutkörperchen von 3 weiblichen und 11 männlichen Astronauten. Diese verbrachten zwischen 2015 und 2019 jeweils mehrere Monate in der internationalen Raumstation ISS.
Ein 3D-Drucker druckt metallische Strukturen aus 2 Metallen parallel.
Damit lassen sich Objekte herstellen, die mechanisch deutlich stabiler sind, als wenn sie nur aus einem Metall bestehen. Forscher aus den USA stellen das Verfahren im Fachjournal Nature Communications vor. Der spezielle 3D-Drucker kann 2 Stahlsorten direkt nebeneinander verschweißen und so schichtweise ganze Werkstücke aufbauen. In Versuchen erreichten die bimetallischen Drucke eine um mehr als ein Drittel höhere Festigkeit als solche, die nur aus einer Stahlsorte gefertigt wurden. Der Effekt beruht unter anderem auf Spannungen, die beim Abkühlen in der Grenzschicht der beiden Metalle entstehen. Ein mögliches Einsatzfeld der Bimetall-3D-Drucker sehen die Forscher in der Automobilindustrie, etwa bei der Herstellung besonders steifer Achswellen. Als Vorbild dienten den Forschern feste Naturmaterialien wie Holz und Knochen. Auch sie bestehen aus Schichten unterschiedlicher Materialien.
Die Urbanisierung gefährdet Wildbienen und Schmetterlinge.
Ein deutsch-chinesisches Forscherteam hat untersucht, wie sich das Wachstum von Städten auf bestäubende Insekten auswirkt. Dafür werteten sie Daten aus 133 Studien aus aller Welt aus. Demnach leiden Schmetterlinge und Wildbienen am stärksten unter der Ausbreitung von Siedlungen, weil sie Lebensräume und Futterquellen verlieren. Dennoch hat insgesamt die Bestäubungsleistung von Insekten in den Städten kaum abgenommen. Offenbar kompensieren vielerorts Honigbienen den Verlust an Wildbestäubern. Die Ergebnisse zeigen, wie wichtig Naturschutzmaßnahmen auch in Städten sind, heißt es im Fachmagazin Ecology Letters.
Sternzeit, 22. Juni. Die Max-Planck-Gesellschaft und der Weltraum. In diesem Jahr jährt sich die Gründung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften zum 75. Mal. 6 ihrer Institute widmen sich direkt der Erforschung des Weltalls. Am Max-Planck-Institut für Astronomie auf dem Königstuhl in Heidelberg erforscht man Sterne und Galaxien, baut Instrumente für die Teleskope der Europäischen Südsternwarte in Chile und ist am James-Webb-Weltraumteleskop beteiligt. In Garching gibt es die Institute für Astrophysik und extraterrestrische Physik. Bei der Astrophysik geht es unter anderem um die Simulation der Entwicklung des Universums, die dunkle Materie und Sternexplosionen. Die Extraterrestrik ist berühmt für ihre Arbeit im Bereich der Röntgen- und Gammastrahlenastronomie. Legendär ist der Röntgensatellit ROSAT dieses Instituts. Das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik befindet sich in Golm und Hannover. Es ist weltweit führend bei der Erforschung von Gravitationswellen, kleinen Erschütterungen in Raum und Zeit, die etwa beim Verschmelzen schwarzer Löcher entstehen. Ohne das Göttinger MPI für Sonnensystemforschung wären die Kometensonden Giotto und Rosetta kaum möglich gewesen. Jetzt freut man sich auf die Raumsonde JUICE, die unterwegs zu Jupiter und seinen großen Monden ist. Das größte Forschungsgerät hat das Institut für Radioastronomie in Bonn. Zu ihm gehört das 100 Meter große Radioteleskop in Effelsberg in der Eifel. Die gewaltige Schüssel ist über 50 Jahre alt, aber immer noch hochmodern. Genau wie die Max-Planck-Gesellschaft.
Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.